anders ist diese Frage, was ist eigentlich mit dem Tod und danach, für viele der Antrieb, Antworten zu suchen. Was kommt nach dem Tod? Ich bin diese Woche auf eine sehr interessante Umfrage gestoßen und dort hat die Forschungsgruppe für Weltanschauungen in Deutschland vor 2 Jahren das MDET-Institut beauftragt, eine Umfrage zu machen. 1006 Personen wurden gefragt und die Frage lautet, was kommt nach dem Tod? Und dann kamen 5 Antworten, die man ankreuzen konnte und man konnte alle ankreuzen. Also es waren mehrfach Nennungen möglich. Ich lese die mal vor, ich habe das mal nicht vorbereitet. Ihr müsst zuhören. Erstens, ich hoffe, dass ich im Jenseits lieben Menschen wieder begegne. Zweitens, ich hoffe, dass auf die Auferstehung der Toten. Drittens, mit dem Tod ist alles aus. Viertens, die Seele des Menschen lebt in irgendeiner Form weiter. Und fünftens, nach dem Tod gehen wir im göttlichen Urgrund auf. Was auch immer ein Urgrund ist, aber es ist ja, weiß ich auch nicht, Kinder. Die Auswertung. Jeder Zweite, 48%, fast jeder Zweite, bevor hinterher wieder jemand kommt, also 48% glauben, dass nach dem Tod alles aus ist. 48%. 46% glauben, dass die Seele weiterlebt und jeder Dritte, fast 31%, glauben an die Auferstehung der Toten, so wie das ja auch im Neuen Testament beschrieben wird. Ich bin nicht so ein Fachmann im Auswerten von solchen Statistiken, also habe ich einen Fachmann angerufen, den ich kenne, der kennt sich gut damit aus und ich habe recht, mir ist nämlich aufgefallen, dass bei der Auswertung dieser Zahlen da was Interessantes rauskommt, denn 62% der Befragten glauben, dass sie im Jenseits lieben Menschen wieder begegnen. Aber wenn 48% glauben, dass nach dem Tod alles vorbei ist, dann gibt es eine Schnittmenge von Menschen, die glauben, dass nach dem Tod alles vorbei ist und dass sie dort lieben Menschen begegnen. Hallo, schön dich hier zu treffen im Nichts, wo wir sind. Spannende Umfrage, kann man im Internet finden. Warum der Tod? Warum gibt es überhaupt einen Tod? Naja, wenn man so darüber nachdenkt, könnte man denken, ja, das ist irgendwie ein Fehler im System. Und tatsächlich war das am Anfang nicht so vorgesehen. So bei der Erschaffung der Menschen war der Tod nicht im Plan. Warum also? Heute hört man dann so, naja, der Tod gehört zum Leben dazu. Wir müssen das akzeptieren. Wir können Pillen schlucken. Wir können verdrängen, operieren, therapieren. Aber am Tod kommen wir nicht vorbei. Er ist ein Bestandteil unseres Lebens. Und mir ist aufgefallen, dass die wenigsten Menschen, die ich kenne, so aus vollem Herzen mit Paulus mitsagen können, jawohl, sterben ist mein Gewinn. Ich merke ich noch gar nichts, nirgendwo begegnet. Obwohl wir ja als Christen zumindest an das Leben nach dem Tod glauben. Zumindest singen wir davon und lesen wir davon. Und trotzdem habe ich so einen Eindruck, dass egal ob bei Christen oder Nicht-Christen, der Tod und das Sterben irgendwie wie so eine dunkle Wolke über dem Leben kreist. Warum eigentlich? Paulus schreibt an eine Gemeinde, die in Korinth beheimatet war und die haben ihm wohl geschrieben. Dieser Brief hört sich mehr so an wie so eine Antwort und anscheinend gab es ein Problem mit der Auferstehung, der leiblichen Auferstehung von Toten, so allgemein und sie haben gesagt, das gibt es nicht. Man kannte wohl so ein Weiterleben der Seelen, dass man so ins abstrakte Göttliche, heute würde man vielleicht Urgrund sagen, aufgenommen wurde, aber keine leibliche Auferstehung von den Toten. Als ich das so gelesen habe nochmal, da habe ich gedacht, das ist ja genau dasselbe wie heute. Da hat sich eigentlich nichts getan. Heute sagt man einfach Reinkarnation dazu und hat da vielleicht noch so ganz andere Lehren dazu. Und dann irgendwann ist ja das Ziel der Reinkarnation, dass man verschmilzt mit dem göttlichen oder Urgrund, dem göttlichen Sein. Alles ganz modern, aktuell und eigentlich uralt. Und das, was in der Bibel dazu steht, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, das stimmt. Also zu diesem Brief, Paulus antwortet jetzt also auf diese Frage, und das würde ich euch gerne mal vorlesen, von Paulus. Wenn wir nun für das jetzige Leben auf Christus hoffen, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn ein Mensch hat den Tod gebracht, und deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster Christus. Danach, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott, dem Vater, die Herrschaft über sein Reich. Zuvor wird er alles vernichten, alles, das seinerseits den Anspruch auf Herrschaft, Macht oder Wunderkräfte erhebt. Denn Christus muss über sein Reich herrschen, bis Gott alle seine Feinde zu Boden geworfen hat. Er macht sie zum Schemel für seine Füße. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Hier heißt es, alles ist ihm unterworfen. Es ist jedoch offenkundig, dass davon der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott selbst. Sobald ihm alles unterworfen ist, wird auch der Sohn sich selbst unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Der zweite Teil ist ein bisschen kompliziert, das müsst ihr zu Hause nochmal nachlesen. 1. Korinther 15, Verse 19 bis 28. Paulus erklärt hier den Menschen nicht nur, wie das ist mit der Auferstehung, sondern er sagt grundsätzlich, warum der Mensch sterben muss. Habt ihr gut zugehört? Adam, dieses Wort Adam bedeutet Mensch. Das ist nicht nur ein Name, sondern das ist symbolisch auch für alle Menschen, steht dieser eine, der Adam, und der erste Mensch hat die Trennung von Gott gebracht. Er war derjenige, der die Verbundenheit zwischen Gott und dem Menschen zerstört hat. Und wir als Nachkommen dieses ersten Menschen, wir müssen das sozusagen ausbaden. Weil der sich getrennt hat, ich habe das hier vor gar nicht langer Zeit in der Predigt gesagt, weil meine Eltern mal aus Brasilien hierher gekommen sind, muss ich hier aufwachsen. So ähnlich ist das. Weil Adam sich von Gott getrennt hat, müssen wir ohne Gott starten in unserem Leben. Und bevor wir uns darüber aufregen, Adam vielleicht nachträglich Schlechtes wünschen, wir wären an seiner Stelle wahrscheinlich auch gescheitert. Also von daher brauchen wir uns nicht über Adam aufregen. Der Weg zurück zu Gott, der führt deshalb genau in diese Richtung zurück. Sozusagen rückwärts, gegen die Fahrtrichtung. Gott geht durch den Tod hindurch, und das ist ja die Botschaft von Ostern, durch den Tod hindurch, durch Christus. Paulus schreibt das hier, aber genauso werden alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. Weil oder wenn wir mit Christus verbunden sind, können wir mit ihm auferstehen. Uns ihm anschließen, den Tod zu besiegen. Und das ist die gute Nachricht. Nicht mehr und nicht weniger. Die gute Nachricht ist, der Tod ist besiegt, der Weg zu Gott ist frei. Einer. Immerhin. Es gibt so Menschen unter den Christenmenschen, die sehen das immer vor allem so. Und Paulus gehört wohl auch eher dazu, immer so, naja, wenn wir dann mal bei Gott sind, deshalb sagt er auch, sterben ist mein Gewinn, dann ist alles gut und dann wird und dann und jetzt alles eher schlecht. Ich bin nicht so, ich nenne diese Gruppe mal Zielchristen, also die vor allem das Ziel so im Auge haben, dann wird das alles gut sein. Ich kann mich schon auch darüber freuen, was jetzt und heute und hier ist, und freue mich auf dieses ewige Leben, das ich hier schon führen darf. aber ich habe gemerkt, das eine darf man nicht von dem anderen trennen. Paulus macht das hier sehr deutlich in deinem Text. Es ist schwierig, wenn man nur auf das eine sieht, nur sagt, jawohl, ich lebe hier, nur das Leibliche. Und dann sagt ja Paulus auch sehr deutlich, dann sind wir die bedauernswertesten Menschen, die es überhaupt gibt auf der Erde, wenn wir nur unseren Blick auf jetzt und hier richten. Aber ich glaube, dass wir uns auch einiges verloren geht, wenn wir nur auf das schauen, was irgendwann mal kommt, sondern nicht dieses Leben in Fülle und in Freiheit und in Freude, was wir hier schon haben und genießen dürfen mit Christus. Das Spannende ist eigentlich, wie heften wir uns denn jetzt so an Jesus ran? Wir haben letzte Woche getauft. Palmsonntag, eigentlich ein schönes Datum für Taufe, finde ich. Dieser fröhliche Einzug, dieses machtvolle. Und da erleben wir das ja, dieses Sterben mit dem Untertauchen und dann ganz Auferstehen mit Christus. Wie kann man das denn machen? Wie kriegt man das denn hin, dass ich da mit hineingehe? Ich habe hier einen Satz, den habe ich fett gedruckt. Glaube ist der Klebstoff. Glaube ist der Klebstoff, mit dem ich mich an Jesus hefte. Glaube ist das, wo ich mich an ihn binde, und wenn er stirbt, sterbe ich mit. Und wenn er aufersteht, dann stehe ich auch mit auf. Und überhaupt will ich dann immer bei ihm sein. Und mit meinem Glauben klebe ich mich an Christus. Hilft uns vielleicht, uns das nochmal vorzustellen. Es ist allerdings weiterhin ja ein bisschen schwierig, uns das alles vorzustellen. Was ist denn dann mit dem Leben nach dem Tod? Auch als Christ, auch als Pastor sogar, fällt mir das nicht so leicht. Ich kann so ein paar Berichte vorlesen, oder ich weiß auch einige Merkmale, wie das wohl mal sein wird. Das Schönste finde ich ja über den Himmel, wenn wir mal da sein werden, das steht in dem Jesaja-Buch, dann ist alles, was bisher war, also all das, was wir hier erleben, auch das Schöne, das ist so ein Abklatsch, daran können wir uns noch nicht mal mehr erinnern, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir dann erleben werden. Aber trotzdem bleibt das ja ziemlich unvorstellbar. Und ich möchte eine Geschichte vorlesen, die ist relativ bekannt. Für die, die sie schon kennen, hört sie euch nochmal an. Ich habe mich auch wieder gefreut, als ich sie gelesen habe. Und für die anderen freut euch eine schöne Geschichte von Henrik Nuven. Der Dialog der Zwillinge im Mutterleib. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt einer der Zwillinge. Ja, auf jeden Fall. Hier drin wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? Ja, so ganz weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist doch noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, punktum. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht wirklich an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas gemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Passt ziemlich gut in unserer Situation, oder? Wenn wir über das nachdenken, was nach dem Tod kommen wird. Jesus spricht, der Tod ist nicht das Ende. Oder im Alten Testament kann man das nachlesen, da ist das schon so eine Prophetie, und das kommt dann ja auch in vieler klassischer Literatur. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist deine Gefahr? Wo ist die Angst, die du uns mitgeben solltest? Wir werden lebendig gemacht werden. Nicht in unserer leiblichen Hülle, sondern sozusagen wiederbelebt. Wir werden wieder lebendig im Sinne einer neuen Schöpfung, aufgeweckt zum neuen, zum ewigen Leben in Jesus Christus. Voltaire, den bringt man gar nicht so sehr mit solchen Sachen in Verbindung, aber der hat mal gesagt, die Auferstehung ist die einfachste Sache von der Welt. Der, welcher den Menschen einmal geschaffen hat, der kann ihn auch zweimal schaffen. Paulus, in diesem Text, den wir gelesen und gehört haben, Paulus versucht nicht nur die Auferstehung der Toten zu begründen, sondern auch noch Klarheit über unsere Hoffnung zu vermitteln. Das erste ist ganz klar, Jesus ist auferstanden. Punkt. Ostern. Das zweite, ganz klar, mit ihm, wenn wir uns in unserem Glauben an ihn kleben, dann werden auch wir auferstehen in Zukunft. Ganz klar. Und das dritte, das große Finale. Vielleicht diese etwas komplizierten Verse, die ich vorgelesen habe, mit Unterwerfen und Macht und all sowas. Da habe ich überlegt, die wegzulassen zuerst, aber dann doch nicht. Jesus wird alle Mächte, die sich gegen Gott gerichtet haben, vernichten. Sogar den Tod. Es gibt so ganz tolle Verse, ganz am Ende der Bibel. Und wie das dann sein wird, da wird es kein Tod mehr geben, kein Leid und kein Schmerz. Damit ist Gott alles in allem und er wird sich in jeder Hinsicht durchsetzen. Sein Reich wird gekommen sein, sein Wille wird geschehen.